Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht bewandert sind, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil sie die Neigung haben, von Autoritäten zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Erläuterung. Dieser Vers lässt sich besonders auf die moderne Gesellschaft anwenden, denn heutzutage gibt es so gut wie keine spirituelle Bildung. Manche Menschen mögen sich als Atheisten, Agnostiker oder Philosophen ausgeben, doch in Wirklichkeit hat niemand echtes Wissen über Philosophie. Was den gewöhnlichen Menschen betrifft, so besteht für ihn, wenn er eine rechtschaffene Seele ist, die Möglichkeit, durch Hören Fortschritt zu machen. Der Vorrang des Hörens ist sehr wichtig. Sri Chaitanya, der Krishna-Bewusstsein in der modernen Welt predigte, legte auf den Vorrang des Hörens großen Nachdruck. Denn der gewöhnliche Mensch kann einfach dadurch, dass er von autoritativen Quellen hört, Fortschritt machen, besonders wenn er, wie Sri Chaitanya sagt, die transzendentale Klangschwingung Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, hört. Es wird daher gesagt, dass alle Menschen die Gelegenheit nutzen sollten, von selbstverwirklichten Seelen zu hören, um so allmählich fähig zu werden, alles zu verstehen. Dann werden sie zweifellos beginnen, den höchsten Herrn zu verehren. Sri Chaitanya sagt, dass im gegenwärtigen Zeitalter niemand seine Stellung zu wechseln braucht, dass man aber den Versuch aufgeben soll, die absolute Wahrheit durch spekulatives Philosophieren zu verstehen. Man sollte es lernen, der Diener derer zu werden, die Wissen über den höchsten Herrn haben. Wenn man das Glück hat, bei einem rein Gott geweihten Zuflucht zu finden, von ihm über Selbstverwirklichung zu hören und seinem Beispiel zu folgen, wird man allmählich zur Stufe eines rein Gott geweihten erhoben. Besonders in diesem Vers wird der Vorrang des Hörens mit Nachdruck empfohlen, und das aus gutem Grund. Denn obwohl der gewöhnliche Mensch oft nicht so begabt ist wie die sogenannten Philosophen, wird ihm das vertrauensvolle Hören von einer echten Autorität helfen, die materielle Existenz zu transzendieren und nach Hause zu Gott zurückkehren. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Darasate Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Pavo Nityananda Yadveta Gadara Sivasadi Govardhana Hare Krishna Hare Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anye tvevam ajananta shrutvan yevya upasate tepi chati tarantyeva mrityum shruti parayana. Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht bewandert sind, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil sie die Neigung haben, von Autoritäten zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Prabhupada beginnt seine Erläuterung, indem er sagt, dass in unserer heutigen Zeit kaum jemand echtes spirituelles Wissen hat. Ja, wenn man heute sagt, lass uns die Philosophie des Krishna-Bewusstseins besprechen, sagen viele Leute, was soll ich mit Philosophie? Und gehen raus. Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität, das sind die Dinge, um die es sich dreht in diesem Leben. Alles andere ist völlig unpraktisch und vielleicht sogar irreführend. Das ist die Ansicht des heutigen Menschen. Philosophie im vedischen in der vedischen Philosophie, oder sagen wir besser in der vedischen Zeit, bedeutet eigentlich nicht etwas Unpraktisches. Philosophie wird verglichen mit einem Deepa, Jnana Deepina Shashvata heißt es in Sanskrit, das Licht des Wissens. Es heißt tatsächlich, dass das Wissen die beiden Augen eines Menschen darstellt. Wenn man keine Augen hat oder die Augen verdeckt sind, kann man nicht viel sehen. Augen sind mit anderen Worten sehr wichtig, um etwas zu erkennen. Leute, die blind sind oder keine Augen haben, können nichts aus ihrem Leben machen. So das Wissen, was wir haben, entscheidet, wie wir unser Leben führen, beziehungsweise was wir in unserem Leben tun werden. Jemand, der keine spirituellen Augen hat, wird in diesem Leben verkommen. Es bringt so viel Spaß zu wissen, wie man die Worte einsetzt und was für Reaktionen darauf folgt. Das kann man ja ganz bewusst steuern. Ich wollte nämlich heute über ein Thema sprechen, was nicht für Gäste bestimmt ist. So. Das Thema von heute Abend soll heißen, mir fast ein bisschen gemein vor, aber das Thema von heute Abend soll ein bisschen Licht werfen in Chaitanya Mahaprabhus Bewegung damals und heute. Actually, Krishna-Bewusstsein und die Ausführung des Krishna-Bewusstseins ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Eigentlich sollte das Krishna-Bewusstsein etwas sein, was in einer Gesellschaft völlig integriert ist. Genauso wie der Pro-Markt oder das Shopping-Zentrum oder das Fernsehen. Sollte Krishna-Bewusstsein und Krishna-bewusstes Wissen in der Gesellschaft integriert sein, um eben der Gesellschaft die nötigen Augen zu geben, mit denen sie ihren fortschrittlichen Weg zurück nach Hause in die spirituelle Welt antreten können. Und die vedische Gesellschaft hatte reichlich Möglichkeiten gegeben, um dieses Krishna-Bewusstsein und Krishna-bewusste Wissen in der Gesellschaft zu verbreiten. Die ganze Gesellschaft war praktisch eine Hörgesellschaft. Eine Hörgesellschaft von Krishna-Bewusstsein. Man hatte beispielsweise die Einrichtung, dass diejenigen, die am meisten respektiert wurden in der Gesellschaft, denen alle Möglichkeiten gegeben waren, nicht Politiker waren, sondern Brahmanas, die im spirituellen Wissen bewandert waren. Seht, heutzutage leben die Politiker von dem Geld, was die Menschen erwirtschaften. Sie werden von der Staatskasse bezahlt, die sich durch Steuern auffüllt, weil dort Führung gegeben wird. Wir sehen aber immer wieder, dass im Kali Yuga die Politiker die Menschen nicht in ihrem eigentlichen Interesse führen, schon gar nicht zur Selbstverwirklichung hinführen, aber auch nicht mal in dem eigenen Interesse der Menschheit führen, sondern ganz im Gegenteil, sie verführen. Das ist eine praktische, etwas sehr Praktisches, was immer wieder auffällt in unserer heutigen Gesellschaft. Die Politiker wissen nichts vom eigentlichen Ziel des Lebens und sind deswegen völlig dem Geld verschrieben. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Wir alle wissen von der Umweltkatastrophe, von den Umweltkatastrophen. Die Umwelt wird mehr und mehr eigentlich belastet und somit zum Grab für die Menschheit. So, eines der wichtigen Dinge, die Umwelt zerstören, ist natürlich der Treibstoff, aber auch zum Beispiel Sprays und alle Arten von Chemikalien. So, Helmut Kohl, für unsere ausländischen Gäste, der nun genau Bundeskanzler, nicht? Er ist der Bundeskanzler von Deutschland, der eigentlich die ganzen, das ganze Management des Landes macht. Helmut Kohl wurde einmal gesagt, er solle doch die Industrie ein bisschen beschneiden und ihnen Auflagen geben, sodass sie nicht so viel schädliche Chemie produzieren könnten. Und daraufhin antwortete Helmut Kohl, was gut und was schlecht für uns ist, müssen wir schon der Industrie überlassen. Mit anderen Worten, wir können hier sehen, dass das Wohl der Menschheit oder der Menschen nicht eigentlich von den Politikern wahrgenommen werden, weil die sich ausverkauft haben den finanziellen Interessen. Ich glaube, das ist ein recht überzeugendes Beispiel. Man könnte ja auch viel von der Waffenindustrie und so weiter bringen und hätte dann ähnliche Ergebnisse. So, die vedische Gesellschaft, dort war die Position, die dem am meisten Respekt zugegeben wurde, die Brahmanas, die Sannyasis, die Brahmacharis, diejenigen, die selbstlos damit beschäftigt waren, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Ihnen wurden alle Möglichkeiten gegeben, sie wurden als die Kinder der Gesellschaft unterhalten. Und wenn immer ein Sannyasi oder ein Brahmachari irgendwo hinkam, wurde er sofort herzlich empfangen und man hat von ihm gehört. Diese Brahmanas und diese Sannyasis, oder sagen wir besser, die Vermittler des spirituellen Wissens, hatten einen makellosen und unbestechlichen Charakter. Sie waren nicht angehaftet an materiellen Besitz, sondern ganz im Gegenteil sehr losgelöst. Wir hören im 11. Kanto von dem Brahmana Kokila, oder wohl uns mehr bekannt als Chanakya Pandit, der Maharaj Chandragupta zu einem glänzenden Sieg erstmal verhalf und dann ihn beriet mit seinen Maximen, seinen gesellschaftlichen Ratschlägen, sodass Chandragupta eine Blütezeit in seiner Herrschaft erreichte. Chanakya Pandit nun, der eigentlich der wichtigste Mann im Staat war, nämlich der persönliche Berater des Königs, nahm nicht teil an dem materiellen Fortschritt seines Schützlings, sondern lebte entsagt in einer Hütte am Waldesrand. Und Chandragupta musste, wenn er ihn sah, immer zu Fuß kam, hinkommen. Und obwohl er Chanakya wiederholt großen materiellen Reichtum anbot, hat dieser es doch nie angenommen, um nicht in Abhängigkeit zu geraten von den Geschenken des Königs. So, wir haben andere Beispiele aus noch weiter zurückliegenden Zeiten. Wir hören von Shukadev Goswami, der ebenfalls ein entsagtes Leben führte und hauptsächlich reiste und predigte und ebenfalls gleich den Kaiser als Schüler hatte, den Maharaj Parikshit. So, auf diese das waren zwei Beispiele, wie das spirituelle Wissen in die Gesellschaft hineinkam, nämlich von der Spitze her, von den Regierenden, wie den Königen und den Kaisern, die das denn natürlich implementierten. Die Bhagavad Gita ist nichts für, wurde auch in dieser Reihenfolge weitergereicht, nämlich Evam Rajashari, wurde weitergereicht in einer Parampara, und die Könige, die Rajarishis, verstanden das Thema innerhalb der Parampara und leiteten es dann weiter an ihre Untertanen. Und somit gab es also eine krishnaisierte oder spiritualisierte Staatsführung, in der das Ziel des Lebens mit großer Entschlossenheit angegangen wurde. Als Maharaj Parikshit zum Beispiel sein Königreich tourte, sah er darauf, dass alle die Stände sich in ihren religiösen Pflichten beschäftigten. Und das war in vornehmster Weise die Brahmanas, die spirituelles Wissen emanierten. Selbst wenn ihr heute nach Indien kommt, seht ihr überall Tempel, wo die Schriftwerke drin enthalten sind und wo die Menschen hinkommen, also hinkamen und spirituelles Wissen hörten. Die Könige, so heißt es im dritten Kanto, wachten auf, indem professionelle Vortragskünstler sich um ihre Bett scharten und von den Spielen des Herrn sangen. Sie gingen dann in die Tempel morgens und nahmen an einem Morgenprogramm teil und abends hörten sie aufs Neue von Krishna. So konnte sich praktisch, oder dadurch, durch diese lebende Vermittlung von spirituellen Wissen, nämlich das Entsagte vom materiellen Leben, die im spirituellen Leben verankert waren, durch die Gesellschaft reisten und ständig spirituelles Wissen verbreiteten und auch aufgenommen wurden vor allen Dingen und ihnen auch Möglichkeiten gegeben wurden, das zu verbreiten. Hieran könnt ihr sehen, wie sehr diese spirituelle Gesellschaft blühte. Heutzutage ist es so, dass jemand, der ein Mönchsleben führt und der sich dem Mönchsleben zugeht, nicht sehr geachtet wird von der Gesellschaft. Er wird als erfolgsloser Trottel angesehen, der es zu nichts gebracht hat im Leben. Ne? So, man merkt das, wenn man in Doti über die Straße geht, die Reaktion von vielen ist einfach, na, das ist ja ziemlich abgehoben, was der da anhat. So, auf diese Art und Weise können wir sehen, wie sehr sich die Werte gewechselt haben, wie sehr die Gesellschaft heutzutage materialistische Maßstäbe angenommen hat, wie sehr sie Erfolg misst an solchen unnützen Materialien wie Blech und Plüsch und Fettgewebe, die richtig platziert sind, einen großen Hintern hat und attraktiv aussieht und so weiter und so fort. Nicht? Wir sehen, wie dekadent das Ganze geworden ist hieran. Nun, das möchte ich vorausschicken, sodass meine kleine Präsentation heute wohlwollend aufgenommen wird und vielleicht Anstöße zum Denken gibt. Ich möchte jetzt zu meinem eigentlichen Thema vordringen, nämlich Mahaprabhus transzendentale Bewegung. Als Chaitanya Mahaprabhu erschien, leitete er eine Revolution ein. Eine spirituelle Revolution. Ich lese zurzeit das Chaitanya Bhagavat, also das lese ich schon seit einem Jahr, da komme ich mehr von los, wo autobiografisch geschrieben wird, wie Mahaprabhu predigte. Es war so, wenn er immer reiste, wurden Dörfer und Städte durch Vorboten eilends beauftragt. Und all diese Leute, die schon gehört hatten von seiner transzendentalen Natur, kamen herbei, um ihn zu sehen. Sie gingen auf die Dächer der Häuser und kletterten auf die Bäume. Und es wird immer wieder von Flussüberquerungen berichtet, die da irgendwie zustande kamen. Die Dächer brachen nicht in zwei, wird gesagt, bei Mahaprabhus transzendentale Kraft die Dächer erhielt und die Zweige der Bäume brachen auch nicht ab, aber an und für sich war alles total knackevoll mit Leuten. Man konnte sich nicht mehr bewegen. So viele Leute waren da und über Kilometer. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was für ein Andrang die höchste Persönlichkeit Gottes schuf. Nun, und wenn immer Chaitanya Mahaprabhu dann zu den Leuten predigte, war es ganz natürlich, dass er ihnen sagte, Bhaja Krishna, ja, Bhaja Krishna bol, Bhaja Krishna bolo Krishna, Tore Krishna sika, Bhaja Krishna, er sagte ihm, verehrt Krishna, bolo Krishna, singt die heiligen Namen Krishna und Kore Krishna Shika, befolgt die Unterweisung, die Krishna in den Schriften gegeben hat. Das war, was Mahaprabhu ihm sagte. Er wiederholte auch oft den Vers von Lord Brahma: Jnane praya samudapasta namanta eva stane stita shruti gatam tanuvan manubir. Ich kann mir eigentlich nur zwei von den Zeitrückwärts zu meinen großen Schande. Ich habe die anderen beiden vergessen, aber kann man ja wieder lernen. In dem Vers 8 sagt Lord Brahma: Oh mein Herr, indem man einfach nur den Vorgang der Spekulation aufgibt und in ergebener Haltung von dir hört, wärst du, der du an und für sich unbezwingbar bist. Gadada hat sich völlig verausgabt. Wir müssen deine Aufmerksamkeit hier doch wirklich sehr darauf konzentrieren, aber also wir denken auf diese Sache. Du eigentlich völlig unbezwingbar bist, du wirst plötzlich bezwingbar. Einfach indem man über dich hört, wärst du dem Devotee gegenüber, erscheinst du dem Devotee. Du musst es tun, sagte Lord Brahma. Und er sagte, Stanesthita, bleib, man kann bleiben, wo man ist. So, Lord Chaitanya verbreitete auch dieses Wissen, dass man blieb, wo man ist und einfach Krishna verehrte, ein Chalagram Shila aufstellte bei sich zu Hause, ein oder andere Deity-Form, dann Krishna verehrte, Opferungen darbrachte, Krishna heiligen Namen chantete und einfach sich nach den Unterweisungen der Gita ausrichtete. Und so schaffte es Chaitanya Mahaprabhu, eine spirituelle Revolution zu schaffen, in der die Leute blieben, wo sie waren, und tatsächlich ein Königreich auf Erden wieder zurückkam. Nämlich die materielle Energie und die Auswirkung Mayas, sagen wir besser so, völlig verschwand durch die Kraft des spirituellen Lebens. Brahma Paramam Brahma Havir Brahma Gno Brahmana Hutam. Wer spirituelle Tätigkeiten ausführt, wird mit großer Sicherheit das spirituelle Königreich Gottes erreichen, denn er widmet sich Tätigkeiten, wo die Ausführung, das, was in ihm dargebracht wird und das Ergebnis von ganz und gar spiritueller Eigenschaft ist. Das ist Mahaprabhus Geschenk an die Menschheit heute. So, dieses Konzept wurde später auch aufgenommen vom Bhaktivinoda Thakur, dem großen, Reformator der Bewegung Mahaprabhus. Bhaktivinoda Thakur hat trotz seiner Amtszeit Zeit gefunden, viele Bücher zu übersetzen und auch selber zu schreiben. Und ich hatte schon einmal in Heidelberg über Bhaktivinoda Thakurs Ehrfurchtsgebieten im Tagesablauf gesprochen. Um es nur kurz die essentiellen Punkte zu wiederholen. Er war ein wirklicher Generator von Krishna-bewusster Inspiration. Er ging um 7 Uhr, nahm er kurz 2 Chapatis und ein bisschen Gemüse zu sich. Dann rastete er, dann stand er um 10 Uhr auf und dann schrieb er Bücher bis 4 Uhr. Und um 4 Uhr ging er in ein kleines Zimmer, 51 mal 50 groß, schändete das Halbgeschna, sehr entschlossen. Und dann las er in den Schriften, dann ging er für eine halbe Stunde auf dem Balkon seines Hauses spazieren und machte sich philosophische Gedanken. Er wälzte philosophische Probleme in seinem Kopf hin und her. Dann sah er Besucher und dann schrieb er Briefe und dann eilte er in den Gerichtshof und erledigte in einer Stunde die Gerichtsfälle, die normalerweise mehrere Tage brauchten. Zum Neid seiner Englishmen. So in seinem späteren Leben hat Srila Bhaktivinoda Thakur auch Reisen unternommen und hat Namhatta-Zentren gegründet, in denen Krishna-Bewusstsein ausgeführt wurde. Er hatte ein genau ausgeklügeltes System, wobei er den Surabhi Kunsch, also einen heiligen Ort in Nubadweep, Dham, als den Marktplatz von Lord Nityananda bezeichnete und die verschiedenen reisenden Devotees als reisende Händler sozusagen ansah, die mit den spirituellen Wissen von diesem Marktplatz sozusagen hausieren gingen, also und Krishna-Bewusstsein verbreiteten. Prabhupada hat das gleiche Prinzip mehr oder weniger im Westen gegründet, indem er die Sankirtan-Bewegung ins Leben rief, die auch aus Hausierern besteht, aus Bettelmönchen, die auf Achse sind und Krishna-Bewusstsein auf diese Art und Weise verbreiten. Das ganze Konzept hierbei ist, dass wir bemüht sind, Krishna-Bewusstsein in die Gesellschaft hineinzutragen und somit die Gesellschaft zu spiritualisieren. Auf lange Sicht gesehen braucht unsere Bewegung diese Kraft, die aus den Namhatta-Zentren kommt, die aus Leuten kommt, die sich in der Gesellschaft betätigen. Es ist zum Beispiel ein Ziel von Vishnupad hier in Deutschland, was er mir im Vertrauen verraten hat und was ich versuche auszuführen, dass wir, das ist ein großes Ziel, aber man kann es hier trotzdem sagen, dass wir Freunde Krishnas haben, und zwar so viele Laien sozusagen, die Spenden geben zu den Tempeln, sodass die Tempel allein erhalten werden durch diese Gelder und die Devotees, die hier sind, sich ausschließlich mit der Verbreitung von Krishna bewusst im Gedankengut verbreiten können. Dann könnte Sugriva Prabhu zum Beispiel, er hätte keine Sorge mehr, seinen Lebensunterhalt zu erhalten, er würde einfach nur als Guru-Lehrer vielleicht tätig sein, nicht? Und andere Devotees, also du bist mir gerade eingefallen, dass die Tempel total erhalten werden und nicht durch, und das Geld, was die Brahmachari, also durch ihre Buchverteilung machen, könnte ganz und gar zum BBT fließen, zu mehr Buchverteilung und mehr Krishna-bewussten Predigerprojekten. Das würde uns unglaublich helfen. Jeder, der sich ein wenig mit dem Finanzhaushalt der Tempel beschäftigt hat, so deutlich sagen kann. Nicht? Also das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Wir möchten eine spirituelle Gesellschaft machen, wo entsprechend der Regeln des Varnashram-Dharmas Menschen sind außerhalb des Tempels leben, denn alle werden niemals im Tempel leben, und den Tempel auf diese Weise unterstützen. Ein gutes Beispiel sollen hier die vedischen Tempel sein. Die vedischen Tempel wurden erhalten durch die Plots of Land, durch die Landabgaben besser, die von den Vaishyas, also den Bauern, gemacht wurden. Also mit anderen Worten, Bauer bestellte Land und ein Teil des Landes, was er bestellte, gehörte den Deti oder gehörte dem Tempel, und das Einkommen von dieser Landwirtschaft floss dann, was er auf diesem Teil machte, floss dem Tempel zugute. Und so konnten die Brahmanas, die da beschäftigt waren, im Tempel von morgens bis abends die Gesellschaft segnen und verschiedene Sankaras machen, reinigende Zeremonien, wie wir es gestern hatten. Die waren völlig frei, das zu tun, als Prediger. So, wir möchten das auch tun. Wir möchten unsere Devotees mehr und mehr befreien zum Predigen, denn das ist das Wichtigste, was in dieser Gesellschaft heutzutage fehlt. Und wir hören, wenn Bhaktivinod Thakur und seine Crew irgendwo hinging, dann waren Tausende da, die ihnen entgegenliefen. Und sie grüßten, und dann setzte sich Bhaktivinod Thakur hin und lehrte ihn zunächst ein neues Lied singen. Bhaktivinod Thakur hat nämlich viele, war sehr ein Poet und hat Gedichte, also Lieder gedichtet und hatte Melodien davon gefunden, Melodien, wie sie landesüblich waren. So können wir auch eines Tages gehen und die Leute lehren: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Dass die Deutschen die Tränen runterrollen, yes. Alles klar. So, yes, wir können also diese Kultur, das war für alle, die sich nicht auskennen, die ausländern, das war die deutsche Nationalhymne eben mit dem, einer Improvisation von Hare Krishna Mahamantra. Lässt sich noch schöner singen und besser instrumentieren auch, aber die Idee ist, glaube ich, klar. So, auf diese Art und Weise möchten wir die Gesellschaft spiritualisieren, denn alle, das ist unsere Grundvoraussetzung, unsere missionarisches Konzept sozusagen, jeder ist bereits Krishna bewusst. Wir drängen es denen nicht auf, sondern wir erwecken das, was in ihnen schlummert, aufs Neue zu Glanz und Glorie. So, ich möchte jetzt ein wenig sprechen über die einzelnen Schritte, die gut sind, die gut zu sein scheinen bei dieser Respiritualisierung der Gesellschaft. Und ich tue es aus einem ganz bestimmten Grund. Diese Dinge sind natürlich ein bisschen vertraulich in dem Sinne, weil sie unsere Vorgehensweise zeigen soll. Aber ich habe hier in meiner Zuhörerschaft, nachdem wir ein paar weisende Worte in die bayerische Zuhörerschaft geworfen haben, die sie dann rausgeätzt hat, eigentlich nur Devotees und auch werdende Devotees und bin deswegen nicht schüchtern. Ich werde einfach über Prinzipien sicherlich nur sprechen und nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mehr dann erfragen. Ich muss zugeben, dass die Präsentation, die ich jetzt geben werde, natürlich auch sehr mein Service umfasst, der ein reisender Bettelmönch ist, ein Prediger des Krishna-Bewusstseins. So. Zunächst einmal unser größter und allerwichtigster Arm, mit dem wir die Gesellschaft erreichen und respiritualisieren, ist die Buchverteilung. Srila Prabhupada legte sehr viel Wert auf die transzendentale Buchverteilung. Denn er sagte, im Kali Yuga sind Worte, die man spricht, dem Vergessen ausgeliefert. Man vergisst sie. Aber wenn man ein Buch liest und zu seiner Zeit liest, wenn man die Zeit hat und sich damit beschäftigen will, dann beschäftigt man sich sehr qualifiziert mit diesen Dingen und man macht sich Gedanken und man absorbiert sie auch und man kriegt vielleicht auch dafür Verwirklichung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Großteil derjenigen, die hier jetzt sind, Bücher bei sich zu Hause gelesen haben, fast jeder, und dann Krishna bewusst werden. Ich habe es zum Beispiel von Chakshu Prabhu gehört. Der hat eine Bhagavad Gita bekommen auf einer Reise durch Indien, als er im Gelbfieber in Vrindavan da lag, und hat in der Gita gelesen und sich dann gedacht, das ergibt Sinn, und ist dann extra, du bist glaube ich irgendwo hingereist nach Goa, um dort die Gita konzentriert zu lesen, ne? Kerala. Nach Kerala. Und so auf diese Weise ist die transzendentale Philosophie eingesunken in ihn, und dann hat er in dem Buch gelesen, weil es gibt einen Studienort, wo man das durchlesen kann, das Krishna-Bewusstsein, wo man das richtig durchnehmen kann, und da war so über Sridhar Mayapur was drin. Hier steht es, das hat Chakshu hier gelesen, auch in Indien rief Srila Prabhupada viele Projekte ins Leben, wie zum Beispiel den eindrucksvollen Krishna-Balaram-Tempel in Vrindavan, das Kultur- und Kongresszentrum mit Tempel und internationalem Gästehaus in Bombay und das ISKCON-Weltzentrum in Sridhar Mayapur, wo der Bau einer Stadt nach vedischem Vorbild geplant ist. So ist der junge Architekt aus Österreich, dann, wow, klingt gut, vedische Stadt, vedisches Vorbild, toll, Philosophie kann man studieren dort, hingereist nach Mayapur und schon hat ihn Mahaprabhus Barmherzigkeit erwischt und in ein Dosi gesteckt. Nicht? So, auf diese Art und Weise können wir also sehen, es gibt viele solche Beispiele, fast alle, die durch das Lesen von dieser Lektüre zu Devotees wurden. So, dann um diejenigen, die, nachdem wir die Bücher verteilt haben, wollen wir diese Leute besuchen und ihnen die Gemeinschaft von Devotees geben. In Deutschland haben wir zusätzlich zum Sankirtan eine Predigerpartie, die sich aus Mangal Maya Prabhu und mir zusammensetzt, Adi Shesha Prabhu und Teja Shrestha, und wir haben auch eine Mataji-Gruppe, Janaki Mataji und eine andere Mataji, die noch dazukommt. Dann haben wir sogar noch, das habe ich vergessen, Haushälterpärchen, Danu und Hridai. Und auf diese Art und Weise versuchten diese Devotees dann den Leuten Gemeinschaft zu geben, sodass für sie das Leben eines Gottgeweihten machbar erscheint. Durch ihr persönliches Beispiel, weil sie überzeugte, glückliche Devotees im Krishna-Bewusstsein sind, die sich wohlfühlen, sehen die Leute, auch ich kann ein Devotee werden. Hoffentlich. Dann haben wir selbstverständlich, das waren jetzt die reisenden Salesmen, die Handelsleute sozusagen, die heiligen Namen beitragen. Erst die Sankirtan-Devotees und dann die Predigergruppen. Und da haben wir auch viele Tempel, über die brauche ich nicht zu sprechen, das weiß jeder, was das ist. Und dann haben wir Namhatta-Zentren, kleine Zentren, wo sich die Freunde Krishnas treffen. Zum Beispiel in Hamburg haben wir lange nicht wirklich die Hamburger ansprechen können, weil die Hanseaten mit einer dicken Kruste von Hanseatenstolz bedeckt sind. Und da haben Jai Gora, Michi und ich uns zusammengesteckt und sind auf den Schloss gekommen, etwas ganz Besonderes zu machen, was die Aufmerksamkeit der Leute total fordert, nämlich ein Hausboot. Da haben wir also, das müsste jeder von euch besuchen, das lohnt sich wirklich, man kommt toll, völlig auf seine Kosten, alle Erwartungen werden übertroffen. Das ist ein ganz schnuckeliges, also und ja, hochgemütliches Hausboot auf dem Hamburger Fleet, dem Nikolai Fleet, und es schwankt da ganz lustig hin und her, wenn man drauf geht, und man kann dort Kirtan machen, man kann dort drin tanzen, es ist lang und groß, und viele Leute, also jeder Hamburger, der was auf sich hält, muss jetzt aufs Hausboot gehen, um das mal zu sehen. Da werden Vorlesungen gemacht und so weiter. Und so haben wir noch andere Pläne, wie zum Beispiel Krishna-bewusste Fesselballons und so weiter und Elefantenritte, alles Mögliche. Wir wollen zum Beispiel in Hagenbecks Tierpark in der Dschungelnacht teilnehmen, nicht? Und einfach um die etwas zu tun, damit die bedingte Seele von ihrer Fessel an die Materie einfach aufgebrochen wird und anfängt den Kopf zu schütteln. Was ist das? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat diese Taktik auch gehabt. Er ist zum Beispiel mit seinen Sanyasis haben Motorräder gehabt und sind in die indischen Dörfer rein. Wenn Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Vorträge gegeben hat, hat er einen seiner Sanyasis in einen Nadelstreifenanzug gesteckt, und wenn denn der Kirtan losging, hat er plötzlich angefangen zu tanzen. Und danach hat Bhakti, das war zu einer Zeit, wo die Inder sehr im Westen hingeneigt waren und orientiert waren, hat Bhakti Siddhanta gesagt, sogar so ein hochwestlicher Mensch wie dieser Gentleman hier tanzt zum heiligen Namen. Also tut es ihm gleich, nicht so in dem Stil. Er hat auch zwei riesen Dampfschiffe, mit Schaufelrädern, gekauft in Kalkutta und hat dort Ausstellungen gemacht mit Rasa Lila. Das waren kleine Figürchen, also so, ja, Figuren mit Kleidung auch angezogen, also und die dann zum Beispiel ja, Krishna bewusst gesehen hat, Rasa Lila war eins, Mahaprabhu und die Befreiung von Jagai und Madai war ein anderes Schaukästchen, nicht? Und auf diese Dampfschiffe kamen natürlich die Massen raufgeströmt und sind so mit dem ansteckenden Krishna-Bewusstsein in Kontakt gebracht worden. So ist auch ein Devotee, sollte innovativ sein, ja, neue innovativ und sollte sich nicht scheuen nachzudenken und neue Ideen zu haben, mit denen er die bedingten Seelen anziehen kann. Das war zu jeder Zeit gang und gäbe. Ich weiß zum Beispiel, jetzt werde ich euch mal was erzählen. Wir sprechen von Revolutionen, so möchte ich euch ein Beispiel geben aus vorchristlicher Zeit von den Alvas. Ihr wisst, die Alvas sind jetzt rein, was die Vaishnava-Geschichte betrifft, die ersten Begründer der Bhakti. Es gab dort auch eine Mataji, die sogar ein spiritueller Meister war. Andal hieß sie. Die war mit dem Deti verheiratet. Eine sehr spezielle Geschichte. Richtig, da gab es eine Zeit, jetzt, also das wird jetzt total, das darf natürlich nicht die vier Wände hier verlassen. Eine Zeit gab es, wo die Könige nicht mehr die Religion oder das Dharma unterhielten und deswegen hat sich ein Alva, ein Führer, eine besondere Sache ausgedacht. Dieser Alva hatte vier Disciples, er hatte mehrere Disciples, aber vier besondere. Der eine Schüler konnte über Wasser gehen. Das war also ein mystischer Yogi. Nicht? Der andere konnte jede Art von Festung einnehmen, indem er einfach ein Mantra sprach und dann sind die Türen aufgegangen. Der andere, der nächste konnte jeden in ein Gespräch verwickeln. Der konnte also über alle Themenbereiche so interessant sprechen, dass man überhaupt nicht weggehen konnte. Manchmal geht es einem so, man ist in einem Gespräch verwickelt und man müsste eigentlich schon seit 10 Minuten auf dem privaten Örtchen sein, aber man kommt einfach nicht los von dem. Das gibt es nicht. Und der vierte, ja, konnte, der wusste, wo Reichtum war. Der wusste das einfach, wo der Reichtum war. So, ist also dieser Alva hat seine Schüler manchmal zu den Königshofen geschickt und die kamen dann, indem sie sich zusammentaten und den König verwickelten in eine Diskussion im ganzen Hof, mit Riesen, mit den Schätzen herausgelaufen aus dem. Dieser Alva wurde so einflussreich, dass sich die ganzen Banditen des Landes ihm anschlossen. Und so hat er praktisch, weil zu der Zeit die Könige so eine machtvolle Kraft gegen das Adama aufboten, hat er das ganze Land, hat er also die Schätze aus dem Land geholt und damit einen wunderschönen Tempel gebaut, den ihr heute noch besuchen könnt. Das ist also total geschichtlich, was ich erzähle. Es ist diese Tempel, der auf der Insel liegt. Ist es Sri Rangam oder Rangashetra? Was? Ja, es liegt in Kaveri. In Kaveri, das ist ja entweder Sri Rangam oder Rangashetra. Ich möchte fast an dem Sri Rangam, ich könnte mich jetzt aber in den Namen täuschen. So, nachdem der Tempel errichtet war, wollten die ganzen Banditen sich also ihr Geld haben. Nicht? Aber der Alva hat ihm gesagt, nö, das ist ja Krishnas Geld. Also ich habe das nicht gemacht, um mich zu bereichen, sondern um Krishna auszubauen. Und so dass Krishna Bewusstsein befriedigt war. So, die Banditen wollten ihn dann erschlagen. Nun hat ein Schüler des Alvas, derjenige, der alle in ein Gespräch verwickeln konnte, gesagt, nein, mach das nicht, in ein Gespräch verwickeln konnte. Mein anderer Gottbruder, und das war der, der über Wasser gehen kann, der wird euch zu der Insel hinführen. Es war eine sturmdurchtoste Nacht und der Schüler, der alle über Wasser gehen konnte, riss sich den Korken raus aus dem Boot und aus der anderen Fähre auf und so ging sie in Saus und Braus unter und er kam zu seinem virtuellen Meister, machte seine Ehre wie gesagt. Das ist natürlich nichts für Anfänger und um diese Geschichte zu erzählen, musste ich die Gäste rausätzen. Herr Dietrich ist auch sich nicht mehr so sicher, ob er hier in einer riesigen Gemeinschaft sitzt. So, was mit dieser Geschichte gesagt wird. Helmut guckt auch und dann geht der nächste nach Hamburg. Das machen die wohl mit mir.
Sensibel. Die haben es alle leid. Es stimmt alles, was in der Kritik drin steht. Ich wusste es. Nein, was hier gezeigt wird mit dieser Geschichte, wie, was auch in der Bhagavad Gita gesagt wird, eine Gesellschaft, die nicht nach den spirituellen Prinzipien orientiert ist, ist eine mörderische Gesellschaft. Es ist Gewalt, wenn man jemanden nicht, der dem Fallbeil des Todes ausgeliefert ist, nicht zeigt, raus hier mit dir, in die andere Richtung zurück nach Hause, für den Zickerstab. Auch die neuen Bhaktas, die diese Geschichte hören, können hieraus sehen, wie bitter ernst das Krishna-Bewusstsein ist. Es ist nicht ein Haufen von Larifaris, wir haben ein Ziel im Leben. Wir wollen die Gesellschaft vor ihrem spirituellen Tod retten. Das heißt es natürlich nicht, dass wir hier in dieser Zeit, jetzt machen wir nicht so talentierte Devotees, nicht, die einfach in ein Gespräch verwickelt können, da mangelt es von ganz geschweigen in der Wache gehen und den Mann versprechen in dieser Visitur. Und außerdem, das war einmal, das kann man nicht wiederholen in der Geschichte. Nicht, das ist nicht die. Aber die Mut ist da. Wir sind uns wir wissen, dass Krishna-Bewusstsein richtig ist. Wir sagen nicht, wie gerade Prabhu gesagt hat, unter gewissen Umständen einige Prämissen vorausgesetzt, bei Bedingungen, die noch höchst unsicher sind, ist Krishna-Bewusstsein richtig. Wir denken, es stimmt. Also wir sind uns fast nicht. Heute haben wir von Gadadhar das eine überzeugende Darstellung gehört, wie Krishna-Bewusstsein selbst gegen atheistische Wissenschaft bestehen kann. Und wir sind seit der Vorlesung jetzt restlos überzeugt, dass wir im richtigen Boot sitzen. Und somit sind wir uns sicher und haben damit einen großen Plan. In dieser Bewegung, mit anderen Worten, steht das Lebensziel fest. Es steht philosophisch fest, es steht emotionell fest, es steht zuneigungsmäßig fest. Wir haben die nettesten Personen getroffen, nämlich Vaishnavas. Wir sind stolz, in der Gemeinschaft von Gangadhara Prabhu sein zu dürfen und so weiter und so fort. Und sind stolz darauf, einen echten spirituellen Meister akzeptiert zu haben. Wir fühlen uns sauwohl, wie der Bayer sagen würde. Und können mit dieser ungetrübten Geisteshaltung uns beschäftigen in einer spirituellen Revolution. Wir können etwas tun. So, das ist jetzt sind ein paar Punkte. Yes, dazu möchte ich jetzt noch ganz kurz ein paar Dinge sagen, die möchte ich aber hier kurz nur durchreferieren, also durcherzählen, weil die meisten von euch da praktisch nicht viel mit anfangen können. Wir bekommen durch die Buchverteilung sehr viele Briefe, die an den Tempel geschrieben werden, von denen ich das Glück habe, einen Teil beantworten zu können. Wir schauen uns auch um, was berühmte Leute betrifft. Herr Thomala zum Beispiel hat den Auftrag, hat immer so ein Lager von Gitas bei sich im Hause und verschenkt sie an Götz Georg und Helmut Kohl und die ganzen Heinis. Und es gibt Popstars, die sich beschäftigen in der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein. Ich hätte jetzt am liebsten das Tape gespielt, wo Nina Hagen Hare Krishna singt auf der neuen Platte, die ein Welthit werden soll, sodass die Punks ihre Hinterteil im Pogo dazu bewegen können. Wir haben verschiedene Newsletter, Nachrichten. Chakshus Prabhu und ich haben uns heute unterhalten, ob wir nicht ein Magazin, das von den Österreichern Freunde gemacht wird, ins Leben rufen können. Wir haben einen großen Freundeskreis in Heidelberg, sind es inzwischen so viele, dass es 4.000 Mark im Monat geben, die an Spenden zum Tempel, und wir hoffen, dass sie eines Tages die Miete ganz tragen können. Und das sind Leute also, die sich nicht ganz hingeben, sondern nur 10 Mark hingeben von ihrem Monat einzünden, aber immerhin, ne? Oder 50. Und dafür dann Neuerscheinungen und Kassetten vom Tempel bekommen. Wir haben den Plan, hier Seminare zu machen. Eine Idee, die ich allerdings noch nicht mit Padmanabha richtig besprochen habe, ist, dass Padmanabha Ayurveda-Seminare gibt. Ich glaube, viele von euch waren da. Es lässt sich doch blicken, was er erzählt. Was meinst du? Interessant, humorvoll wahrscheinlich auch. Und man kriegt sein Lieblingsziel im Leben erfüllt, ein Strong Body zu kriegen. Nicht? Also für jemanden, der sich meine damit die Leute, die wir so ansprechen können. So, wir gehen dann heraus, so oft wie möglich, und tanzen auf der Straße und singen und verteilen Magazine und Bücher dabei. Das ist auch, was wir machen. Im Sommer wollen wir mit dem Hausboot über die Alster fahren und dann Remi auf der Alster machen. Und so weiter und so fort. Auch in Berlin hatte ich es vor, ein Boot zu bieten mit den ganzen Freunden und dann eine Bootspartie zu machen über den See, wo links und rechts am See da sind, die ganzen Seen wären, die dann aufgeschreckt werden vom Heiligen Namen, weil das Echo ist dann großartig auf dem See. Und so sind verschiedene Ideen einfach da, Krishna-Bewusstsein weiterzutragen. Es ist wirklich eine Revolution, wo man sich einbringen kann mit seiner ganzen Kreativität. Hier in Deutschland haben wir, weil das wissen die wenigsten von uns, einige Namhatta-Zentrum, zum Beispiel in Flensburg, haben wir einen sehr schönen Landtempel, wo wir ein Gewächshaus gerade bauen wollen. Dann in der Stadt ein ganzes Haus, ein altes Haus, wo Sonntagsfeste stattfinden werden. Das Haus wird jetzt in diesem Monat eingeweiht. Das erste Sonntagsfest findet da statt. In Hamburg ist das Hausboot und wir haben jetzt noch einen Tempel dazu gemietet, eine Jugendstilvilla. Und dann wollen wir von dort ein großes Prasadam Unternehmen starten, wo wir Prasadam herstellen und es in die Kanalisation der Lebensmittelverteilung einfädeln. Dann in Berlin haben wir einen Tempel in Kreuzberg und so viel ich weiß, bestehen auch Pläne, da noch mehr zu tun für die Zukunft. Dann haben wir in Nürnberg durch Govachandra und Bhakti Devi lange Zeit ein Nürnberger Namhatta-Zentrum, wo einige sehr nice Devotees rausgekommen sind, darunter die Blüte unter den Optimisten, Christian. Dann machen wir in Freiburg regelmäßige Programme. In Nürnberg werden wir auch regelmäßig weiter Programme machen. In Stuttgart machen wir regelmäßig Programme. In Wiesbaden haben wir ein Namhatta-Zentrum. Auf der Frankfurter Buchmesse sind hier etablierte Tatsachen. Und jetzt in Deutschland wird sich das ganze Predigen total revolutionieren. Wir haben nämlich eine 160 Hektar große Farm, über die unsere Farmer hier schmunzeln. Aber wir sind fest entschlossen, da etwas draus zu machen. Das ist ein Dorf, ein ganzes Dorf, was dazu gehört, was geleckt ist und geschniegelt. Es diente den Managern des Nestle-Konzerns als Landwirt, um Wildschweine zu jagen. Aber zum Zeitvertreib, aber seitdem die jungen Menschen da, die jungen Manager, lieber in die Karibik gehen mit dem Surfbrett, steht das leer und kostet zu viel. Und so haben wir es jetzt gekriegt und ringen und streiten rum. Und es wird sicherlich. Also Traumland ist ein eigenes Krishna-Land, da kann man so nicht, kann man sagen, wer hier durch will, muss einmal Hare Krishna sagen. Los Wort, ne? Und so weiter. Es gibt viele Pferde da. Die gehören dann natürlich nicht dazu, das sind die, sind stehen dazu einstellen, das sind die reichen Schweizer Pferdebesitzer, die haben ihre Pferde dort und die können wir ja weiter behalten und so einen guten. Die bezahlen das so viel, das werden dann, die kann man ab und an auf den Hengsten herumreiten, wenn man will. Abschüttung. So, wo das soll, unten an der Schweizer Grenze. Die jucken die Füße hier. Möchtest du das hin? Machst du das? Ne? Ja. So, auf diese Weise sind Vedi also durch das, was ich eben versucht habe zu präsentieren, dass hier eine großartige Möglichkeit ist, für jeden besinnlichen Menschen, der das Lebensziel benutzen will und was Interessantes tun will im Leben, ein hundertprozentiger Gottgeweihter zu werden und nicht ein Alter zu werden. Ja, ich habe das natürlich bewusst am Ende dieser Festivals gesetzt, denn es gibt ein oder zwei treue Seelen, die es bis jetzt mit großem Enthusiasmus durch, also viele dabei waren, und ich möchte natürlich mit dieser Präsentation schon diese die Geist von euch anregen, euch mit großem Enthusiasmus der Bewegung einzuschließen und mitzuhelfen bei dieser Präsentation. Das ist das Motiv von diesen Tage, von diesen Dingen, die ich präsentiert habe. So, hiermit bin ich zum Ende gekommen. Es war bewusst nicht so philosophisch, sondern mehr so mal so einen kleinen historischen Überblick, mal ein bisschen die Idee, die wir verfolgen, mit unser verbreitetes Krishna-Bewusstsein, mal ein kleiner Einblick in die private Gefühlswelt der Devotees. Wie stellen sie sich die Zukunft des Krishna-Bewusstseins in Deutschland vor? Was wollen sie tun? Was ist die Stimmung und so weiter? Denn wir treten, wie gesagt, jetzt in ein neues Jahr ein. Man kann sich bei Krishna das den neuen Kalender holen, der schon der mit den Ekadasi-Daten und so weiter. Also da kann man sich dann informieren, was läuft im nächsten Jahr. Und auf diese Weise kann man einfach zu Krishna beten, bevor man die Farm verlässt, dass er einen zu einem Instrument macht, ein möglichst wirkungsvolles Instrument, um Krishna-Bewusstsein weiterzutreiben. Und da einfach mitzumachen in irgendeiner Weise, und sei es nur als enthusiastischer Töpfelwascher der Farm. So, Hare Krishna. Ja, ich bin praktisch ein, ich habe mich erschöpft, habe das Thema erschöpft, das ich präsentieren wollte. Gibt es jetzt hier irgendwelche Fragen? Sukita. Ich weiß nicht, was ich da eigentlich machen kann. Ja. Das ist wie was. Ich würde diese Frage so beantworten. Es geht bei uns um Quantität und um Qualität. Die Quantität liegt in der Zahl der Leute, die wir erreichen mit Krishna-Bewusstsein. Und da können wir sicherlich unbegrenzt viele allein erreichen. Da kann man, je nachdem, was für Bemühungen man anstrebt, man kann zum Beispiel mehr und mehr Bücher verteilen und so mehr und mehr Leute erreichen. Man kann mehr und mehr groß angelegte Predigerprogramme geben und so mehr und mehr Leute erreichen. Man kann, wie wir es jetzt in Nürnberg angefangen haben, Radioprogramme halten und so mehr und mehr Leute erreichen. Man kann Fernsehen benutzen, die Kanäle, wie wir es in Berlin und Hamburg angefangen haben. Wer sich interessiert, ich habe eine Kassette von unserem Hamburger Fernsehauftritt, wo zum Schluss alle im Fernsehen in Ekstase tanzen, sieht man dann so einen Punk, der reinkommt, in die Bildschirme, Kinder, die da rumspringen. Das ist ganz interessant. Und so können wir also eine große Quantität erreichen. Und dadurch, dass wir auf diese Quantität geben, werden wir auch einige Devotees machen. Und diese Devotees, die sind die Qualität. Prabhupada sagte einmal, dass er ihm reicht es aus, wenn er einen Schüler hat, der ein reiner Gottgeweihter des Herrn ist. Mit anderen Worten, die Qualität des Krishna oder ein reiner Devotee, der also hier Qualität hat, hat einen sehr großen Einfluss, was die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins betrachtet. Und auf diese Qualität kommt es uns sehr drauf ein. Das ist am Ende doch des Vorworts, richtig? Und Prabhupada spricht von dem einen Mond. Wir brauchen nur einen Mond und nicht viele Sterne. Ja, das ist so oft die Natur, wenn man das sucht. Ich will euch jetzt nicht aufhalten. So, unsere Bewegung ist eine Massenbewegung, insofern als dass sie Massen von Menschen kontaktiert. Aber wenn wir auf diese Devotees schauen, dann werden wir nicht so viele reine Devotees haben und auch nicht so viele Devotees. Aber das macht nichts. Im Teaching of Lord Chaitanya sagt Prabhupada, dass es rarer ist, im Kali Yuga ein Brahma zu werden, als ein rarer ist, ein reiner Gottgeweihter zu werden, als ein Lord Brahma. Aber wir sind also nach Qualität und nach Quantität auf verschiedenen Levels. Ich bin zum Beispiel mir von der Art und Weise, wie wir Krishna-Bewusstsein im Augenblick verbreiten, und ich reise da ja sehr viel rum und sie, wer sich alles mit dem Krishna-Bewusstsein befasst, die meisten von denen, die kennen wir gar nicht. Man sieht denn so Leute auf dem Programm, die so ganz verstohlen, die ganze Philosophie der Bhagavad Gita sagen, dass du wirklich denkst, wer hat sich wirklich damit beschäftigt? Und man wundert sich immer, wieso melden sich diese Leute nicht? Ja, weil sie wissen, weil sie Angst haben, so zu leben wie wir. Hatte ich persönlich auch. Ich habe mich lange an den Devotees bewusst vorbeigeschlichen, weil ich wusste, wenn ich die Man on Man treffe, da habe ich keine Chance, dann muss ich alles aufgeben. Muss ja das vorsichtig machen. Zu der Zeit. So, viele Leute wissen auch zum Beispiel, was Quantität betrifft, von unseren Dingen. Es gibt im Augenblick eine unglaubliche Interesse an Reinkarnation. 25% der Leute hat Reinkarnation als eine Tatsache akzeptiert. 25% der Europäer. Das ist eine statistische Zahl. Das ist total in. Vegetarismus und so weiter wird in. Und das liegt an den Bemühungen der Devotees. Das macht nicht, es ist ungefähr so, ein Beispiel, was ich mal gehört habe in diesem Zusammenhang, ist das Beispiel von einem Billardkugelfeld. Da gibt es vielleicht 5. Wie viele Billardkugeln gibt es? Wer ist hier ein guter Glücksspieler? Ja, natürlich da. 20 sind so auf so einem Feld? 18 nur. Ja? Nicht mal. Ungefähr, ist ja egal. So um diese Zahl. So, wenn du eine Kugel in Gang setzt, dong, mit richtig viel Power, dann wird sich diese Kraft, die diese Kugel hat, auf diese Kugeln im Billardfeld übertragen und alle werden ein bisschen angetippt. Kling, 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 kling. Einige mehr, andere weniger. So, wenn eine starke spirituelle Kraft entsteht, nämlich Mahaprabhus Bewegung, dann werden Leute überall angetippt. Zum Beispiel Martin Luther, dieser Evangelist, ist angetippt worden. Der hat von Dingen gesprochen, wie nicht von Liebe zu Gott, die wichtiger ist als dem Gesetz zufolge. Also theologisch spricht man das im Evangelium und vom Gesetz. Dann haben die Sufis, die in Wolle gekleideten in Ekstase getanzt in Arabien, die Derwische, überall sind auf der Welt zu diesem Zeitpunkt Menschen aus den starren, engen Korsett weltlich motivierter Religiosität ausgekommen. Die Billardkugeln sind in ganz gefährlich. Stärker und schwächer. Deutschland ist tief, ziemlich schwach. Also Martin Luther war nicht super spirituell, das ist nicht, was ich so sagen will. Das ganz sicherlich nicht. Ein paar sehr grobstoffliche Verse entwickelt. Also, wenn wir das mal so vergleichen, warum Rücksicht und Sportet ihr nicht, hat es euch nicht geschmackt. Dann hatte er was gegen die Juden, unglaublich, gegen die unglaubliche Juden, was er war. Und dann war er in seinem Kloster als Mönch, hat sich aber total verliebt in eine, glaube ich, Kapuzinernonne und hat so also sich dann vom Papst losgesagt, damit er sie auch ein bisschen schwängern konnte, nicht? Und dann diese Weise. Ihr merkt, ich habe nicht viel für die Christen übrig. I'm sorry, das kommt leider, kann hier nicht meine Natur, meine heilige Natur verbergen. Ja, so, insofern kannst du schon von einer einem Masseneffekt, sagen wir besser, sprechen, wie die Bewegung für Selbstbewusstsein hat, wie Mahaprabhus sicherlich hat, aber du hast recht, wir sollten, es wird nicht so sein, dass wir, dass die Tempel selber, die Tempel sind die monastischen Klöstergemeinschaften, die total überlaufen haben. Deswegen sollen all die, die hier jetzt sitzen, wie Hubertus und Helmut, der verlegen nach rechts guckt, die Bodhis werden. Nicht lange rumfackeln. Werde ein Mann, sei ein Devoti. Revolutionär. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon mit 9 Jahren Devoti geworden. Das hat mich schon damals unglaublich fasziniert, dieses Konzept. Wie kann man nicht? Ja. Und noch ein Teil. Ja, Srila Prabhupada hat in seinen letzten Tagen hier auf diesem Planeten darüber gesprochen, dass er hatte Pläne entwickelt, die auf der Buchverteilung basierten, also das ist ganz wichtig. Und auf Welt, auf großen Tempeln, großen Zentren, wo eine ideale menschliche Gesellschaft entsteht, die dann ein Vorbild ist für die anderen. Prabhupada sprach auch davon, dass sich unsere materialistische Gesellschaft selber das Grab gräbt durch ihre sinnvolles Tun und dadurch, dass sie von sinnvollen Reaktionen verschlungen wird, sodass dann eine gute Chance zu prägen ist. Wie zum Beispiel, er sagte, nach dem Krieg wird Russland das beste Land zum Prägen sein. Da sind diese Dinge da und es gibt jetzt Bücher, die heißen Konversation und da sind Prabhupadas letzte Gespräche drin und also ich bin schon sehr gespannt auf Pläne genau nach klar. Farm waren sehr wichtig, was seine Pläne, was Prabhupadas Pläne betraf. Farm war für Prabhupada ein ganz wichtiges Projekt. Selbstversorgende Farmgemeinschaften war ganz, ganz wichtig für Prabhupadas Pläne. Das hat er so betont, immer wieder auf Reisen durch die auf Zugreisen hat er gesprochen, wenn der Zug ratterte zum Beispiel einmal aus einer höllischen Stadt und kam weite Teile des Landes, die nicht bevölkert waren, und er sagte, wie mörderisch unsere Zivilisation ist, die Menschen in diese industriell verseuchten Städte reinlockt, nicht sie abhängig macht von Geld und sie praktisch ja zu manipulierten Massen in den Händen dämonischer Führer macht, nicht? und wie wir einfach durch eine Landwirtschaftsrevolution da diesen, diesen Begriff drauf hat aufgenommen, diese ganze dämonische Form von Zivilisation ersetzen könnten durch eine gute funktionierende. Deswegen sind diese Farm und wie diese Farm hier, auf der wir jetzt sind, ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und ich denke immer wieder, ich kenne die Farm als den glückseligsten, also für mich selber ist der Ort für die Farm sehr blissvoll, weil ich auch immer sehe, jetzt in Beziehung zu meinem Service als Prediger, wie froh sich, wie glücklich Leute hier sind, wenn sie hier sind. Deswegen finde ich diese Festivals, wie sie hier machen, sehr essentiell, um A, den Leuten zu zeigen, unseren Freunden zu zeigen, wie man leben kann, und B, ja, uns selber auch die Notwendigkeit der Farm immer wieder in den Geist zu rücken. Ja. Mhm, ja. Mal dumm, man kann. Ja. Ja, im Jahre 1900, glaube, es muss 76 gewesen sein. Ich weiß nicht, ich bin jetzt so entsetzlich vergesslich, was Zahlen betrifft. Also ich kann mich, will mich dann wieder nicht festlegen. Ich weiß noch, wir waren dort, ich war da gerade, wir waren von Deutschland aus nach Mayapur gekommen und dann kamen die Devotees zurück. Sagt, Prabhupada hat Sachen gesagt. Prabhupada hat Sachen gesagt. Prabhupada hat Sachen gesagt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war so eifersüchtig, dass ich an dem Tag nicht mit auf den Morgenspaziergang gegangen bin, weil wir wollten immer mit auf die Morgenspaziergänge, jeder, aber das musste eingeteilt werden, weil sonst konnte keiner mehr gehen, wenn da dann war die ganze, sonst die ganzen Devotees waren mit. So, es war so, dass mal die auf Morgenspaziergänge mit konnten und mal die auf jeden Fall mit drauf, weil nicht gestört waren. Ich war ausgerechnet an diesem Tag nicht mit. Ich war überhaupt schon total verpasst, ja, als diese Mayapur-Morgenspaziergänge, weil die Wege sind nur so eng in Mayapur. Es sind Feldwege, Prabhupada ist dieses Feld spazieren gegangen und das sind so die Wege, die die einzelnen Felder voneinander trennen, nicht? Und da muss man immer, da ist man immer barfuß da so über die Schauen gegangen, man wollte unbedingt dabei sein und hat dann kaum was mitgehört, nur manchmal ein Lachen von Prabhupada und manchmal ein Wort wie Rätsel oder wie anyway, an dem Tag. Und was denn, was denn, was denn? Und da haben wir alles stehen und liegen gelassen. Ganz Mayapur ist zusammengekommen, um so einen kleinen Tape-Recorder wie der hier vielleicht. Und dann ist das Tape aufgelegt worden. Da hat Prabhupada über den Krieg gesprochen. Das Voraussagen gemacht. Er hat ganz interessante Dinge gesagt. Und wenn man diese Dinge heute... Er sprach zum Beispiel davon, dass einem... dass der Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbrechen könnte. Und zwar würde sich Russland auf die Seite von Indien stellen, was man heute sehen kann, und Amerika pulvert ja dann ganz viel Geld in Pakistan rein. Die haben zum Beispiel die Atombombe dort finanziert in Pakistan. Ne? Und Amerika würde sich da, also wer die Situation in Indien und Pakistan kennt, weiß, die sind ständig, gibt es da Grenzkriege, das flackert ständig auf und ab. Und er sprach, dass dort ein Reibungspunkt sei. Aber er sagte auch, wenn Krishna-Bewusstsein verbreitet würde, würde der Krieg nicht ausbrechen. Und so können wir eigentlich sehen, dass... Also, ich persönlich traue mir nicht mehr zu spekulieren, ob ein Krieg ausbrechen wird oder nicht. Ich nehme es ehrlich, wenn man mich jetzt persönlich fragt, und ich nach all dem, was ich von Prabhupada gehört habe, weiß ich nicht genau, weil da zu viele Komponenten zusammenkommen. Erstmal der Aus... Und wir sehen das ja zum Beispiel in Russland, ist dieser Gorangatschow an der Bahn, der also... politisch, wenn man das verfolgt, was der macht, das ist einfach total Entspannungspolitik. Aber anyway, wie gesagt, ich will da nicht spekulieren. Ich kann auch genauso gut spekulieren, dass er abgeknallt wird, wie das üblich ist in diesen Kreisen. Und dann geht es halt erst recht los. Nicht? Ich weiß nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin auch nicht kompetent, deshalb.
Also Vishnupad studiert das intensiver und ich weiß nicht, ob er letztlich was darüber gesagt hat. Er hatte mal darüber gesprochen, aber in jüngster Zeit habe ich nichts von ihm gehört mehr dazu.
Doch, jetzt in Schweden haben wir darüber gesprochen. Er sagte ganz, es wird eine karmische Reaktion kommen, ob Krieg oder Naturkatastrophen, aber die Devotis werden davon nicht betroffen sein. Und er führte das zurück auf eine Frage, die er Srila Prabhupada gestellt hat, die auch im sechsten Kanto von Prabhupada beantwortet wurde. Manchmal fragen uns Leute, ob Krieg und diese Dinge auch für die Devotis sind. Das ist eine Antwort im sechsten Kanto. Und diese Frage war von Krishna Prabhupada gestellt worden. Und Prabhupada hat das denn geantwortet, nein, diese Dinge sind karmische Reaktionen für Nichtgottgeweihte, die auf Diener zu treffen.
Ja, wie gesagt, ich weiß, da könnte man jetzt viel spekulieren, aber bitte nicht von mir, ich möchte mir das sagen, wie das führt zu nichts. Wir haben schon so oft so viel darüber spekuliert. Und es ist doch wieder alles anders gekommen. Ist auch nicht so wichtig, weil für uns, wie du kannst jeden Tag sterben, mal die Mutter. Gerade wie so viel wie wir fahren, nicht zu so verrückten Zeiten wie wir fahren, kannst du durchaus einschlafen am Steuerrad und klatscht dich. Die Hirnmasse kann den weißen Spritzern über die deutsche Autobahn verspritzen. Nicht. So leicht möglich. Sieht man dir immer zu.
Gut. Kommen wir ein bisschen ins Klönen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt abzubrechen. Noch eine letzte Frage. Ja. Das ist eine Dreiviertelstunde. Ich weiß nicht, ich finde das ehrlich gesagt, also wenn ich dazu einen Kommentar mache, so wie Fernsehessen, also finde ich, ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht im Sinne von Prasada respektieren. Gut. Hare Krishna.